Hallo, ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin Christine. Ich bin die Cousine von Thomas. Ja, als ich ihn vor ein paar Wochen gefragt habe, ob ich hier mal in die Gemeinde kommen könnte und ein bisschen was zu erzählen, war mein Plan eigentlich gewesen, dass ich so ein bisschen was berichte von meinem Leben mit Jugend mit einer Mission, wo ich die letzten Monate verbracht habe, und einfach so einen Einblick in diese Arbeit zu geben. Ja, als ich dann mit Thomas gesprochen habe, sagte er zu mir, es wäre ganz cool, wenn ich noch mein Zeugnis mit reinbringen könnte. Und dann hat er mir auch noch gesagt, dass ich so direkt diese Predigtzeit habe. Also habe ich gedacht, so ein bisschen Message muss da auch mit bei sein. Also habe ich versucht, diese drei Sachen irgendwie miteinander zu vereinen. Ja, und muss halt gucken, ob ich jetzt diese 45 Minuten zeitlich einhalten kann oder nicht. Aber ich meine, wie wir alle wissen, ist Geduld eine Frucht des Geistes. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist heute Abend anwesend ist. Ich habe ihn gerade eben beim Lobpreis schon fühlen können. Deswegen bin ich mir sicher, wir kriegen das hin zusammen, oder? Ja, cool. Ich will auf jeden Fall erstmal mit meinem Zeugnis so ein bisschen starten. Es fängt so ein bisschen an, wie 95% aller Zeugnisse, die ich in meinem Leben bisher so gehört habe. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das ist so dieser typische Satz, den man sehr oft am Anfang von, wenn Leute sich vorstellen, in christlichen Runden hört. Aber ja, ich habe erlebt, dass das nicht bedeuten muss, dass man die persönliche Beziehung, die man zu Jesus hat, man in die Wiege gelegt bekommt. Das bedeutet es auf gar keinen Fall, weil dafür ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und es bedeutet auch nicht, dass in einer christlichen Familie immer heile Welt war, geschweige denn eine heile Vergangenheit. Und ja, deswegen, wie gesagt, es hat eigentlich nicht so viel zu heißen auf unserem Weg mit Gott, ob wir aus einer christlichen Familie kommen oder nicht. Aber ich komme aus einer. Und als ich 5 Jahre alt war, habe ich das erste Mal meinen Wunsch geäußert, dass ich in der Mission arbeiten möchte. Wie jetzt kleiner Steppke, wie gesagt, 5 Jahre alt, habe ich das zum ersten Mal gesagt. 10 Jahre später, in dem kritischen Alter von 15, kann ich mich noch sehr genau erinnern, gerade diese Selbstfindungsphase, diese Phase der Identität und was denken andere Leute von mir, weiß ich noch ganz genau, welches Gebet ich gesprochen habe, nachdem ich irgendwann mal ein Buch gelesen habe von einem Straßenprediger, der von Gott den Auftrag bekommen hat, sich auf die Straßen zu stellen und Jesus Namen zu verkünden, habe ich nur so innig, aber simpel gebetet, Jesus, bitte beruf mich niemals zu sowas. Lass mich, also ich hätte genauso gut sagen können zu Jesus, ich möchte mich nicht vor aller Welt zum Ei machen. Das war so wirklich in meinem Kopf, ich dachte, um Gottes Willen, wenn du irgendwann mal diesen Auftrag von Gott bekommst, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Und das war so, wie gesagt, 10 Jahre eigentlich nach diesem großen Traummission hatte sich das schon so gewendet. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich meine erste große Liebe kennengelernt. Und auch er war nicht Christ gewesen. Und man denkt sich ja immer so, keine Ahnung, man bekehrt die Leute. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich bin Christ. Und war der festen Überzeugung, irgendwann wird es bei ihm auch so sein. Man hört es immer wieder, dass es eigentlich eher in die andere Richtung geht. Er hat meinen Glauben akzeptiert, er war wirklich tolerant in der Hinsicht, aber er hat gesagt, ich nicht, es ist nichts für mich, du kannst es gerne ausleben, aber das ist nichts für mich. Naja, ich habe trotzdem noch geglaubt, irgendwie, ja, das wird schon noch. Und habe dann die Beziehung fortgeführt. Wir hatten eine sehr lange Beziehung, aber ich habe immer mehr gemerkt, je länger ich in dieser Beziehung war, habe ich einfach bestimmte Dinge immer mehr gepflegt als meine Beziehung zu Gott. Uns ging das finanziell sehr gut. Es sind einfach, natürlich wie gesagt, 16, dieses Alter. Viele Sachen sind wichtiger. Ich habe viel gearbeitet, oft sonntags. Zeit für die Kirche war dann natürlich nicht. Aber man sagt dir zu Gott, du musst es verstehen. Ich muss ja ein bisschen an meine Zukunft denken. Kann mein Glauben auch ohne Kirche leben. Das geht wunderbar. Und habe eigentlich überhaupt nicht gemerkt, wie ich mich schleichend immer weiter von Gott entfernt habe und eigentlich nur noch gebetet habe, wenn ich irgendwas wollte. Habe ihn nicht mehr so an meinem Leben eigentlich teilhaben lassen, sondern er war einfach nur noch so ein Wunschkasten, wenn man irgendwas auf dem Herzen hatte, dass man denn mal gebetet hat und es irgendwie sonst nicht mehr gemacht hat. Genau, und es kam dann in meiner Beziehung auch so weit, wir waren 5 Jahre zusammen, bis ich 21 war. Und dann irgendwann kam es natürlich auch zum Thema Hochzeit und er hat mir dann einen Antrag gemacht und für mich war das so eigentlich eine logische Schlussfolgerung aus dieser ganzen Beziehung, weil ich dachte, ja, irgendwann ist es einfach so. Es war eigentlich keine Herzensangelegenheit, es war wirklich so dieses, ja, irgendwann heiraten wir. Und ich muss auch ganz ehrlich eingestehen, dass ich diese ganze Sache überhaupt nicht mit Gott abgesprochen habe. Ich habe wirklich gedacht, ja, wir sind so lange zusammen, das ist immer gut gegangen und man hat da so sein Bild im Kopf und habe dann ja gesagt und muss aber, wie gesagt, ehrlich sagen, ich habe das überhaupt nicht mit Gott rückgesprochen. Ich habe eher noch gedacht, so ohne drüber zu beten, habe ich gedacht, naja, Gott wird es schon gefallen, wenn unsere Beziehung jetzt so in dem richtigen christlichen Rahmen ist. Ja, und dann haben wir eben nach 5 Jahren Beziehung geheiratet. Was so ein bisschen ein Fehler gewesen ist, weil nach 3 Monaten Ehe schon hat eigentlich unsere Beziehung so einen Bruch erlebt, dass das eigentlich nach 1 Jahr dann, wo ich dann lange hin und her überlegt habe, nach 3 Monaten soll man sich scheiden lassen, das ist Quatsch, weil was sollen wieder andere Leute von mir denken, was soll die Gemeinde denken, was sollen andere Leute wissen, ich bin christlich, was ist mit meinem Namen oder keine Ahnung, was bist du für ein Vorbild? Und aber wie gesagt, nach einem Jahr musste ich dann einfach eingestehen, das hat keinen Sinn mehr. Ich kann das nicht mehr. Gott kann es einfach nicht gutheißen, dass ich aufgrund einer falschen Entscheidung in meiner Jugend ein ganzes Leben lang leide und ein ganzes Leben lang unter dieser Entscheidung leide. Und ich kann nur sagen, ich habe echt gedacht, in dem Moment, wo ich wusste, das ist vorbei und ich komme um diese Scheidung nicht herum, weil ich echt gedacht, das kann nicht sein. Ausgerechnet ich, mir passiert das, wie kann das sein? Was habe ich Scheidung verurteilt als Jugendlicher? Ich habe immer gesagt, Leute brauchen doch nicht heiraten, wenn sie sich scheiden lassen. Das geht doch gar nicht. Gott findet immer einen Weg, Sachen heil zu machen. Und wenn ich ihn einbezogen hätte, hätte er das vielleicht auch gefunden, aber habe ich ja nicht. Oder überhaupt hätte er das vielleicht gar nicht zugelassen, dass ich in diese Ehe komme. Aber weil ich ihn nicht einbezogen habe, ist es einfach passiert und ich musste einfach eingestehen, dass es manchmal einfach Dinge gibt, ja, die wir nicht kontrollieren können. Und ich habe da sehr viel versucht, selber zu kontrollieren. Und wie gesagt, ohne mit Gott da eigentlich überhaupt Rücksprache zu halten, weil es hatte sich über die ganzen Jahre so eine Mauer zwischen uns aufgebaut, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr diese Beziehung zu Gott gelebt habe. Ja, nach einem Jahr Ehe, wie gesagt, haben wir uns getrennt. Das war dann das gewesen. Und ich denke, dass es damals die richtige Entscheidung war. Ich denke, es war da nichts mehr zu retten gewesen. Aber es war einfach mit dieser Trennung war es nicht so, dass die Beziehung zu Gott auf einmal wieder super war. Ich habe noch ungefähr so wirklich ein Jahr gebraucht, dass ich wirklich an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann so nicht mehr weitermachen. Da war eine Distanz zwischen uns. Ich habe gebetet und es kam mir vor, als ob ich gegen eine Wand rede und als ob ich überhaupt ihn nicht fühlen kann. Und irgendwann bin ich dann mal wieder nach langer Zeit mit in einen Gottesdienst gekommen und da bin ich dann wieder öfters hingegangen, weil der Gottesdienst hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwann war da ein Salbungs- und Segnungsgottesdienst und ich habe nicht gewusst, was da abgeht. Ich war damals mit meiner Mutter da und habe sie gefragt, was ist da los und so. Und sie hat gesagt, ja, die beten vorne für Leute, wenn die so das Gefühl haben, dass, also wenn du einfach Gebet brauchst, dann geh nach vorne und lass für dich beten und dich segnen. Und ich habe wirklich so im Trotz gesagt, oh, ich habe gemerkt, dass Gott mich nach vorne ruft, aber ich habe da Angst vorgehabt vor der Entscheidung. Ich habe gesagt, ich habe gemerkt, ich will, dass diese Wand weggeht. Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade auf dem Schritt dahin, aber ich habe da Angst vorgehabt. Und ich habe so zu Gott gesagt, was man eigentlich nicht machen soll, man soll ihn ja nicht auf die Probe stellen. Ich habe zu ihm gesagt, okay, aber wenn ich nach vorne gehe, will ich das und das von dir hören. Und wie gesagt, normalerweise soll man Gott nicht auf die Probe stellen, habe auch 2 Sekunden später gebetet, Gott, tut mir leid, ich weiß, ich soll das nicht. Bin aber trotzdem nach vorne gegangen, weil ich einfach seinen Ruf verspürt habe, wirklich zittern. Ich hatte ein bisschen Respekt vor der Entscheidung. Und ich muss sagen, dass als der Pastor bei mir die Hand aufgelegt hat und angefangen hat zu beten, hat er genau das ausgesprochen, was in meinem Herzen war. Und er konnte das nicht wissen, weil das waren Sachen in meinem Herzen, die habe ich mit niemandem geteilt. Und in dem Moment hat Gott einfach zu mir gesagt, weißt du was, du bist immer noch mein Kind und ich habe dich nicht vergessen. Und er hat von einer Sekunde auf die nächste hat er diese Wand eingerissen, die sich seit Jahren wirklich aufgebaut hatte. Und wo ich mich wirklich von Gott isoliert habe, und ich sage bewusst, dass ich mich von Gott isoliert habe, weil ich nicht glaube, dass Gott sich von uns isoliert. Ich glaube, das sind immer wir. Weil Gott liebt uns viel zu sehr, als dass er uns wegschieben würde. Und zu dieser Isolation von Gott werde ich nachher nochmal ein bisschen eher drauf eingehen. Aber auf jeden Fall ja, will ich damit eigentlich so die erste Message an euch weitergeben, die ich an dem Abend gelernt habe, dass wenn wir wirklich Gott suchen und wenn wir die Beziehung zu ihm haben wollen, wenn wir wirklich sagen, Gott, ich bin hier und ich will ohne dich nicht mehr weiterleben, dann wird er sich zeigen. Dann ist er einfach der Letzte, der sagt, nee, ich will dich nicht. Er ist einfach, dafür liebt er uns viel zu sehr. Und das habe ich an dem Abend erlebt. Und er hat mich wirklich komplett zu sich zurückgezogen und hat gesagt, du bist mein Kind und du bist es immer gewesen. Aber du warst halt diejenige, die diese Distanz einfach eingeräumt hat. Ja, dann fiel diese ganze Zeit ziemlich zusammen mit einer Zeit, wo ich ein bisschen mich umorientiert habe beruflich. Ich hatte damals 2 Jobs. Ich habe 5 Jahre im Kindergarten gearbeitet. Ich habe sehr lange im Einzelhandel gearbeitet. Ich habe das immer, ja, beide Jobs waren so Halbzeit. Und ich habe einfach an einem Punkt gemerkt, dass mich das nicht mehr erfüllt und dass ich einfach darin nicht aufgehe. Und es war eigentlich alles super und ich habe wirklich Festanstellungen gehabt und das ist heutzutage nichts Selbstverständliches, aber ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht. Und habe in dem Moment angefangen, mich eigentlich so für Psychologie zu interessieren, durch bestimmte Bücher, die ich gelesen habe und so. Und habe einfach gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn du studierst? So, denn ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen mit Uni-Zeug von euch auskennt oder selber studiert, der weiß vielleicht, dass Psychologie ein NC-Fach ist von 1,2 an manchen Universitäten wie Heidelberg 0,8, was teilweise wirklich unerreichbar ist. Und ich habe kein Abitur. Also ich habe nicht mal die Ausbildung dafür. Habe aber trotzdem gedacht, also habe bei der Uni angerufen, habe gefragt, okay, wie gibt es eine Möglichkeit, dass ich vielleicht doch studieren kann? Und es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, wenn man denn schon ein bisschen gearbeitet hat, kann man so eine Zugangsprüfung für Berufstätige machen. Das war so ein Jahr lang, wo ich wirklich mich auf diesen Weg an der Uni vorbereitet habe, wo ich wirklich mich informiert habe, wo ich angefangen habe, für diese Zugangsprüfungen zu lernen, wo ich wirklich mich komplett vorbereitet habe und in dieser ganzen Zeit einfach das ganze Jahr, das mich neben meinen 2 Jobs her begleitet hat, diese Vorbereitung da drauf. Und wo immer ich von Leuten davon erzählt habe, habe ich entweder erfahren, dass sie so, man hat so gemerkt, diese Distanz so, ja, ist ja schön, dass du das machen willst, aber das wird ja eh nichts, auch wenn sie es nicht ausgesprochen haben. Weil, wie gesagt, Psychologie ist wirklich hoch und man hat diese Reaktion eigentlich immer von Menschen gehört. Und ich habe so gedacht, ich kann mich davon entmutigen lassen und ich kann sagen, ja, das wird nichts, ich kann jetzt so hier und jetzt aufgeben. Aber ich denke einfach, dass wenn Gott das Ja dazu gibt, dass ich das schaffen kann an die Uni. Und ich wurde zu den Zugangsprüfungen eingeladen, ich habe die Prüfungen mitgemacht, ich habe die bestanden, 3 Stück sind es gewesen und hatte nachher eine 2,4 und war super stolz, als ich in meiner letzten mündlichen Prüfung vor meinen Prüfern gesessen habe und diese Note hatte und alles bestanden habe und dieses Erfolgserlebnis nach dem halben Jahr Lernen einfach nicht durchgefallen zu sein. Und die Prüfer gucken mich beide an und sagen, ja, eigentlich brauchen sie sich hier gar nicht bewerben mit der 2,4. Weil das ist eigentlich unmöglich. Dann haben sie mir halt auch nochmal gesagt, NC 1,2 und manchmal sogar 0,8 mit bestimmten Leistungskursen und so weiter und so fort. Und haben wirklich gesagt, also haben mir alle Hoffnungen eigentlich, hätten sie mir genommen mit dieser Aussage, die sie gemacht haben. Und ich habe mir einfach nur gesagt, ich habe über diese ganzen Sachen wirklich gebetet. Also seit diesem Gebet war wirklich eine Zeit gekommen, wo ich Gott wieder einbezogen habe. Und ich habe über diese ganzen Sachen gebetet und ich war wirklich in einem guten Austausch mit Gott, in einem guten Blickkontakt mit Gott gewesen. Und ich habe mir einfach gesagt, das kann doch nicht sein, dass Gott mich so weit kommen lässt und mir dann diesen Studienplatz nicht gibt. Das wäre ja wirklich wie, ja, hier, ich zeig dir mal, ich gebe dir mal so ein bisschen die Hälfte gebe ich dir und danach lasse ich dich so lass ich dich versagen. Und ich habe einfach irgendwie die ganze Zeit gedacht, das ist nicht Gott, das macht er nicht. Und viele hätten sich vielleicht nach diesem Gespräch mit den Professoren nicht mal beworben und hätten vielleicht gesagt, nee, ich gebe es gleich auf. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, okay Gott, ich vertraue dir trotzdem. Ich vertraue dir, dass du mich an die Uni bringen kannst. Und ich habe mich beworben. Und ich bin beim ersten Anlauf reingekommen und ich kann einfach bis heute keinen menschlichen Grund dafür finden, weil ich eigentlich von allen Leuten, denen ich es erzählt habe, diese negative Rückmeldung gekriegt habe, du kriegst es nichts, also das wird nichts, das ist ein Traum, das ist Wunschdenken. Und damit will ich eigentlich so die zweite Message formulieren, egal worum es im Leben geht, egal ob es um einen Uniplatz geht, egal ob es um Visionen geht, egal ob es um Zukunft geht, ob es um euren Dienst hier geht, Das ist ganz egal. Lasst euch nicht limitieren. Limitiert euch niemals selbst für Gottes Plan, für euer Leben aufgrund eures Verstandes, aufgrund dessen, was Menschen euch sagen, aufgrund dessen, was euer Verstand euch sagt, aufgrund dessen, was eure Vergangenheit euch sagt. Limitiert euch nicht. Wirklich. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten. Der denkt in viel größeren Dimensionen, als wir uns das vorstellen können. Steckt Gott in keine Box. Das ist, ich erzähle das euch nicht, weil ich das in irgendeinem schlauen Ratgeberbuch gelesen habe. Ich erzähle euch das, weil ich das erlebt habe. Weil ich gesehen habe, was Gott möglich macht. Weil ich gesehen habe, dass wenn wir loslassen von unseren alten Sachen, das war wirklich ein Schritt loszulassen und zu sagen, ich habe zwei feste Jobs, die sind unbefristet und ich kann da mein Leben lang ohne Sorgen drin leben und versorgt sein finanziell. Wo viele Leute heutzutage Angst vor haben, dass irgendwann ihre finanzielle Versorgung oder dass ein Job unsicher ist, dass man seinen Job verliert. Ich habe losgelassen. Ich habe gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich gebe diese beiden Jobs auf und damit meine Sicherheit, aber ich setze meine Sicherheit auf dich. Und ich bin mir sicher, dass du mich versorgen wirst. Ich bin mir sicher, du versorgst mich in der Zukunft. Und wenn du mich an die Uni bringst, wirst du mich versorgen. Und er hat's getan. Er hat's immer getan. Wenn wir in unserem Vertrauen einfach loslassen von unseren alten Sachen und Gott vertrauen und sagen, ich weiß, dass du mich hierhin berufen hast und ich weiß, dass es dein Weg mit dir ist, mit mir ist, dann kann ich loslassen und dann vertraue ich dir einfach, dass du das für mich regelst und dass du da einfach eintrittst, wenn ich dich brauche. Und genau das habe ich erlebt und das ist einfach cool. Ja, in dieser ganzen Uni-Zeit, ich war da jetzt 2 Jahre lang, also 2 Jahre insgesamt habe ich studiert, ich habe 4 Semester studiert. Und in dieser Zeit, wo ich studiert habe, kam diese Organisation namens Jugend mit einer Mission in meine Studentengemeinde. Ich war da in der SMD, Studentenmission Deutschland, und die haben dann auch ab und zu mal so ein paar Gastsprecher und so. Und da kamen dann diesen einen Abend ein paar Leute von Jugend mit einer Mission. Und es war, nachdem ich ein Dreivierteljahr in Greifswald studiert hatte. Und erstmal haben die mich schon sehr angesprochen, weil die sehr international waren und die kamen gleich mit 5 Leuten, glaube ich, und alles sehr Multikulti und das hat mich einfach angesprochen. Die Predigt den Abend hat mich vom Hocker gehauen und dann haben sie einfach eingeladen für eine Sommeraktion in Berlin. Ich kann kurz mal erklären, was Jugend mit einer Mission ist. Ich weiß nicht, ob das ein paar Leute von euch kennen oder schon mal gehört haben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Jugend mit einer Mission eine Organisation, eine Missionsorganisation, die 1960 von Lauren Cunningham gegründet wurde. Und der hat ein Prinzip eigentlich aufgestellt und der Leitsatz dieser ganzen Missionsgeschichte ist, Gott kennen und ihn bekannt machen. Und der hat klein angefangen, aber mittlerweile gibt es wirklich diese JMEM-Basen in 180 Ländern, habe ich heute Morgen erst gelesen. Es gibt die weltweit, es sind 18.000 Freiwillige angestellt. Diese 18.000 Freiwilligen, wenn Leute da arbeiten, das ist komplett auf Spendenbasis. Das heißt nicht, dass sie von allgemeinen Spenden finanziert werden, sondern jeder Mitarbeiter sucht sich seinen eigenen Spendenkreis und baut sich den halt auf. Wie gesagt, diese Organisation ist weltweit und der Hauptfokus, würde ich sagen, was ich so erlebt habe, ist einfach wirklich Evangelisation und wie schon der Leitsatz sagt, Gott kennen, ihn bekannt machen, ihn wirklich in die Nationen bringen und verschiedene Evangelisationsstile machen, gemeinnützige Dienste. Ich werde da nachher noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe auch eine Bibelschule da gemacht und wir haben auch so ein paar Dienste da gemacht, da werde ich nachher ein bisschen was von erzählen. Und die machen halt diese Schulung, die heißt DTS, Discipleship Training School, Jüngerschaftsschule. Und das machen die auch an allen Basen weltweit. Manche machen 3, manche machen die in Berlin, wo ich jetzt gewesen bin, 1 jährlich, aber das wird auch wahrscheinlich noch wachsen. Und was sehr, sehr typisch ist auch für JMEM, ist einfach, dass die auch diesen Missionsauftrag, aus Matthäus 28, 18 bis 20 kennt ihr vielleicht, dass sie diesen Missionsauftrag sehr kreativ in die Welt bringen. Also ich war zum Beispiel auf einer Kunstschule mit Tanz, Theater und Musik. Und wo man wirklich den Leuten das nahe bringt durch Tänze auf der Straße oder Theaterstücke oder Musik. Und so einfach verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere anzusprechen. Weil Gott ist bunt. Gott ist nicht einfach langweilig und sitzt nicht in irgendeiner es ist nicht in der Kirchenbank und lässt sich auch da wieder nicht limitieren. Gott ist kreativ und ich denke, Gott schenkt uns unsere Kreativität, damit wir damit rausgehen. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der hier im Raum sitzt, irgendeine coole Gabe hat, womit er echt, womit er Leute anstecken kann im Glauben. Und es muss, wie gesagt, es muss nicht nur Lobpreis sein, es muss nicht nur, das muss nicht nur irgendwelches stereotypes christliches Zeug sein. Wir können Gott mit so vielen Sachen einfach weiterbringen. Und ich denke auch da, dass sich da die Dienste, da gibt es schon ganz viel, dass sie sich auf jeden Fall weiter ausbreiten werden. Und ich weiß nicht, wer da vielleicht, wen es interessiert, wer da noch ein bisschen was mehr darüber erfahren will. Es gibt ein Buch, das haben wir in der Schule gelesen, das ist von dem Gründer Lauren Cunningham, das heißt Bist du es, Herr? Und das steht eigentlich so gut wie alles drin, wie das alles angefangen hat und dieser ganze Dienst begonnen hat und sich aufgebaut hat. Jedenfalls zurück zu meiner SMD. Die sind dann, in meiner Studentengemeinde gewesen und haben für dieses Sommerprogramm geworben. Das heißt Summer of Service. Da war ich 2011 das erste Jahr und es war auch das erste Jahr, in dem es stattgefunden hat. Und dadurch, dass sie einfach durch ihr ganzes Auftreten in der Gemeinde mich so begeistert haben und so vom Hocker gehauen haben, habe ich einfach gedacht, wirklich, das war 2 Monate später, sollte stattfinden. Ich habe spontan gedacht, okay, fährst du hin. Ich hatte auch in Greifswald eine Arbeitsstelle und es war wirklich Zufall. Zufall glaube ich nicht. Ich glaube im Endeffekt auch. Ich meine, ich denke nicht, dass es Zufälle gibt, dass Gott da auch seine Finger mit im Spiel hatte, dass ich genau in den 2 Wochen frei hatte und konnte dann auch auf dieses Sommerprogramm mitfahren. Und es war einfach nur cool, weil es war witzig. Ich hatte 10 Jahre vorher gebetet, Gott, lass mich niemals auf die Straße gehen und mich für dich zum Ei machen, kam da genau das wieder zu mir zurück. Weil das ging da voll los mit, ich wusste nicht, was mich da erwartet, ich bin einfach hingefahren und es ging da total los mit Straßenevangelisation, auf Leute mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin oder am Brandenburger Tor oder diese ganzen großen Plätze, wo wirklich viele Menschen sind, einfach auf die Leute zuzugehen, mit denen zu quatschen. Wir haben vorher Theaterstücke aufgeführt, denn sammeln sich am meisten schon Leute und gucken zu. Wir sind auf die drauf zugegangen, haben mit denen über Jesus gesprochen. Und das war ja wirklich genau das, wovor ich eigentlich Angst hatte. Weil ich denke, so ein bisschen Menschenfurcht kennen wir alle. Und ich selbst, obwohl ich jetzt schon mehrere solcher Sachen gemacht habe, kenne ich das immer noch. Und es ist immer eine Überwindung, auf Menschen zuzugehen und denen zu sagen, ey, kann ich dir was von Jesus erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass es einige von euch sich nicht vorstellen können oder es befremdlich finden. Und wie gesagt, das war genau das, wovor ich Angst hatte. Aber oder auch mitten am Mikrofon, wir haben dann ja auch auf der Straße gepredigt und Zeugnis gehalten, auf der Straße einfach mal zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, am Mikrofon, wo ich dachte so, das erste Mal, Gott, das schaffst du nicht, das kannst du nicht machen, wo ich wirklich so ein bisschen Angst davor hatte, aber es geht. Es geht wirklich und das Tolle, was ich einfach erlebt habe, ist, dass diese ganze Angst, die ich gehabt habe, mit 15 auf die Straße zu gehen und zu predigen, dass Gott es einfach diese Angst von mir genommen hat und sie einfach in den Kontext gesetzt hat und an mich zurückgegeben hat in einer Form, wie ich damit umgehen konnte und wo ich es auf einmal gerne gemacht habe. Und diese Zeit in der SOS, die hat mich wirklich verändert und es war wirklich, die 2 Wochen waren der Hammer für mich, das war einfach schon, wow, du willst mehr davon. Ich habe gesagt, das ganze Missionsding, da kam auf einmal der Traum von mir zurück, als ich 5 Jahre alt war, kam zu mir zurück während dieser Zeit beim Summer of Service. Und ich habe gedacht, boah, das ist genau das, was du machen willst. Und dann war ja auch währenddessen, haben die mir auch von dieser Schule erzählt, was ich vorher noch nicht wusste, von dieser DTS. Und dann hatte ich ja erst 2 Semester studiert und in dem nächsten Jahr sollten dann meine Vordiplomsprüfungen anfangen und fertig sein zu der Zeit, wo die DTS wieder losging. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn ich mein Vordiplom in der Tasche habe, dann komme ich hier zur DTS. Und das habe ich eigentlich auch genauso gemacht und habe dann hab da ein Jahr gewartet, habe mein Vordiplom gemacht an der Uni und habe mich für die DTS beworben und bin dann zu der Schule wiedergekommen. Und ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, wie das aussieht. Also am Anfang, die ersten 3 Monate in der Schule sind halt so, dass man so Lehrwochen, so Seminarwochen hat. Da kommt halt jede Woche kommt ein anderer Sprecher, die sind auch sehr international, die kommen meistens auch wirklich aus aller Welt und aus verschiedenen YWAM-Basen und erzählen dann halt eine Woche lang über verschiedene Themen der Bibel oder des christlichen Glaubens. Und Ja, das ist nicht nur, dass wir darüber lernen können. Also das ist nicht nur mit dem Hintergrund, wir lernen was über die Bibel und können das denn weitergeben, sondern es ist natürlich auch ganz, ganz viel persönliches Wachstum und persönliche Beziehungen mit Gott aufbauen dabei in dieser ganzen Lehrphase, weil wir natürlich auch verschiedene Aufgaben gekriegt haben. Wir hatten unter anderem auch, ich habe gehört, ihr habt ein Prophetie-Seminar, wir hatten auch so eine Prophetie-Woche komplett, wo wir wirklich so übereinander prophezeit haben und ganz wild und wir hatten Gebetswochen, wo wir verschiedene Formen des Gebets gelernt haben und wirklich im Gebet gestärkt worden sind und einfach gesehen haben, was Gebet für eine Macht hat und dass es einfach so viele verschiedene Arten von Gebeten gibt. Und eine Woche, von der ich euch erzählen möchte, weil die war sehr krass und die war auch, die hat sehr viel in jedem von uns, von unserer Schule, hat die sehr viel gemacht. Und es war direkt in der zweiten Woche, das war eigentlich direkt unser zweites Thema und es stand unter dem Thema Buße. Ist jetzt nicht ein Thema, was Jubelschreie unter Christen auslöst, ich weiß das. War bei mir auch nicht so. Jedenfalls, als ich das damals auf dem Plan gelesen habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so eine intensive Woche wird. Wir hatten damals einen Sprecher aus Frankreich, der auch bei YWAM gearbeitet hat. Und gleich am ersten Tag, an dem Montag, wurden wir in einen mittelschweren Schockzustand versetzt. Während der ersten Lecture, weil er uns dann so ein bisschen versucht hat klarzumachen, dass er vorhätte, am Freitag eine große Bußerunde zu machen, wo wir doch mal eine Woche von Gott hören könnten, wo brauchen wir noch Vergebung von Sachen, die, vielleicht schon Jahre zurückliegen oder noch nicht so lange oder, wir sollten wirklich intensiv drüber beten und Gott fragen, wo brauche ich noch Vergebung in meinem Leben? Und das sollten wir dann am Freitag bekennen, aber nicht etwa in 4-Augen-Gesprächen, sondern vor der ganzen Gruppe. Und ich habe jetzt so gedacht, meine allererste gedankliche Reaktion war, alles klar, mache ich nicht, wirklich, weil Dan hat uns das zur freien Verfügung gestellt, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ich habe wirklich gesagt, bin noch nicht bekloppt. Das ist ja genauso, als wenn du irgendwie zu einem hingehst und sagst so, hi, ich bin Christine und übrigens, mein kleines schmutziges Geheimnis ist das und das. Pornografie, Selbstbefriedigung, ich habe ein Problem mit Neid, keine Ahnung, was auch immer an krassen Sachen manchmal man im Leben zu verbergen hat, das bringt man ja nicht direkt in eine Gruppe, die man anderthalb Wochen kennt. Er hat uns da so eine Bibelstelle zugegeben, in Jakobus 5,16 heißt es, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft. Und das Ding ist halt, dieses ganze Vertuschen, wenn wir eine Sünde auf dem Herzen haben, dieses Vertuschen und dieses Verstecken und auch selbst wenn wir wissen, das sind Sachen, die betreffen nur mich und mein Herz und mein Innerstes, das weiß sonst keiner und da kommt auch keiner ran, das macht ja einfach mal diese Sünde nicht ungeschehen. Und eigentlich hat meine erste gedankliche Reaktion, dieser Fluchtgedanke, ich mach das nicht, hat eigentlich sofort gezeigt, dass Gott schon seinen Finger auf gewisse dunkle Flecken in meinem Leben gelegt hat. Sonst hätte ich das nicht gedacht, sonst hätte ich denken können, pff, mir doch egal, das bisschen Kleinzeug, das kannst du schon bekennen da ist nichts. Aber dieser Fluchtgedanke hat mir sofort gezeigt oder hat Gott wirklich schon seinen Finger bei mir draufgelegt. Und das Ding ist eben einfach, dass wirklich Sünde uns das Licht fürchten lässt. Und einfach aus der Angst heraus, was kann über uns aufgedeckt werden? Und wieder aus diesem Gedanken, was denken Menschen von mir? Wieder dieser Gedanke, was denken andere von mir und nicht das, was denkt Gott von mir? Ich denke, in meinem Leben ist es ein ganz großes Thema. In meinem Leben ist es wirklich so, dass ich... Auch während der Schule habe ich mir immer wieder gesagt, Mann, leg diesen Gedanken ab. Ist doch ganz egal, was Leute von dir denken. Das spielt doch keine Rolle. Die Hauptsache ist doch, wie Gott mich sieht. Und es ist ein Prozess, das zu verstehen. Und die Sünde bringt uns einfach dazu, dass wir uns verstecken wollen vor anderen Menschen, weil wir Angst vor Ablehnung haben, weil wir Angst haben, dass Leute uns, dass Leute uns aus dem Weg gehen und denken, was ist das denn für einer oder was ist das für einer? Und wir isolieren uns selbst. Das heißt, diese Sünden, die berauben uns der Freiheit. Die nehmen uns selber Freiheit weg. Das schränkt uns ein. weil wir uns nicht mehr offen bewegen können. Wir haben vielleicht über eine Person gelästert und können dann nicht mehr in die Augen gucken. Wir haben schlimmere Sachen gemacht. Wir haben irgendwo geklaut und können Laden nicht mehr betreten. Ich meine, das alles schränkt uns in unsere Freiheit ein. Das ist, ja. Und die Isolation. Die Isolation einmal von Menschen, aber was noch viel schlimmer ist, die Isolation von Gott. Und es ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Bei mir ging es so. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass wenn ich gesündigt habe, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mich von Gott isoliert. Das ist nicht so, dass er mich weggestoßen hätte und gesagt hätte, ich will dich nicht mehr. Es ist einfach, dass ich Gott verurteilt habe, dass er mich verurteilen würde. Und deswegen habe ich aufgehört zu beten. Ich habe versucht, mich vor Gott zu verstecken, obwohl das nicht möglich ist. Aber man geht ihm aus dem Weg. Oder mir ging es so. Und ja, ich glaube nicht, dass diese Isolation von Gott, das will er nicht. Er liebt uns. Ich meine, es ist genau deswegen, weil er uns nicht hasst deswegen, weil er uns liebt, hat er uns Jesus geschickt, damit wir diese Möglichkeit haben, damit wir einfach diese Möglichkeit haben, zu ihm zurückzukommen und zu sagen, es tut mir leid. Bloß es ist einfach das, was wir machen müssen. Wir müssen zu ihm hingehen und sagen, es tut uns leid. Wir müssen ihn einbeziehen, auch in den Mist, den wir haben. Einer aus unserer Schule, ein Amerikaner, der hat mal einfach einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr einprägend fand, weil er hat sehr mit Homosexualität und Pornografie zu kämpfen gehabt. Und war aber Jugendpastor gewesen. Und da war an einem Punkt, wo er gesagt hat, ich habe da was gemacht, da muss ich einfach zu meinem Boss gehen und ihm sagen und das beichten, weil er sich einfach, wie gesagt, von Gott überführt gefühlt hat und gesagt hat, ich kann so nicht weiterleben in der Funktion als Jugendpastor. Und ist zu seinem Chef hingegangen und hat wirklich der festen Überzeugung gewesen, dass er für diese Sache gekündigt wird. Er hat wirklich gedacht, er geht da hin und holt sich seine Papiere ab, weil er wirklich Mist gemacht hat und als Vorbildfunktion nicht mehr so dienen konnte, dachte er. Und da hat sein Chef zu ihm einen Satz gesagt, der sich bei mir so eingeprägt hat und den ich so wertvoll finde. Er hat zu ihm gesagt, weißt du was, an unserem besten und an unserem schlechtesten Tag sind wir es immer wert, in die Hölle zu kommen. Und das drückt einfach nur so aus, dass wir alleine, ohne Jesus, wir können uns anstrengen, so viel wir wollen, wir können gut sein, so viel wir wollen, wir werden es alleine nicht schaffen. Und drückt einfach auch aus, dass keine Sünde schlimmer wiegt als eine andere und wir einfach dieses Verstecken, Gott verurteilt uns nicht dafür, was wir machen, er will nur, dass wir es bekennen. Und er will, dass wir aufrichtig zu ihm kommen. Deswegen hat er uns Jesus gegeben, weil er uns liebt. Und das war echt sowas, was ich in der Woche so mitnehmen konnte. Und ich habe eine andere Sache festgestellt, weil wie gesagt, zuerst wollte ich weglaufen und nach der halben Woche habe ich aber einfach gemerkt, es ist zwecklos. Musste aufgeben und sagen, weil Gott wirklich seinen Finger nicht runtergenommen hat von meinen dunklen Flecken in meiner Seele, musste ich einfach aufgeben und sagen, okay, ich muss den Freitag wohl über mich ergehen lassen und hab da wohl einige Sachen zu beichten. Und nicht weil unser Sprecher das verlangt hat, nicht weil Dan das zu uns gesagt hat, sondern einfach weil Gott zu mir persönlich gesprochen hat. Und ich wollte weglaufen. Ich habe Montag noch gedacht, ja, irgendwie kriegst du das hin. Vielleicht so ein paar kleine Sünden bekennen und dann so tun, als hätte man nie was Böses gemacht, aber das klappt nicht, weil wenn Gott jemanden überführt und wenn Gott persönlich zu einem redet, dann ist es einfach eine andere Sache und auf einmal, ja, macht man das auch. Und ich musste mich dem geschlagen geben und so habe ich am Donnerstagabend vor dem Freitag meine Bußeliste geschrieben, unter sehr vielen Tränen, und ich habe einfach festgestellt, dass es schon sehr komisch ist, wie viel man vor sich selber rechtfertigen kann, wenn man weiß, dass kein anderer das jemals hören wird. Vor einem selber, also für mir selber kann ich so viele Sachen rechtfertigen, wenn ich weiß ja kein anderer. Aber wie sehr diese Rechtfertigung auf einmal ihren Glanz verliert, wenn ich weiß, naja, das hören vielleicht doch andere oder das sehen vielleicht andere. Und das war auch eine harte Sache, die ich lernen musste. Und der Freitag war einfach einer der tränenreichsten unserer ganzen Jüngerschaftsschule. aber auch einer der heilsamsten. Und es war einfach Wahnsinn, was Gott in unserer Gruppe gemacht hat. Ich glaube, es gab nicht einen, der gesagt hat, ich werde vor der Gruppe keine Buße tun. Ich glaube, es gab nicht einen. Und da sind wirklich Sachen rausgekommen. Und wir nehmen Buße oft so wahr von Gott, dass er da sitzt mit seinem großen Zeigefinger und uns einfach was Böses will, weil er unsere Schandtaten aufdecken will. Wie kann er das nur machen? So wird es oft wahrgenommen und eigentlich ist es nicht so, weil Gott zeigt uns Dinge auf und er überführt uns, weil er uns liebt und weil er uns einfach befreien will davon. Weil er einfach weiß, wie Sünde uns belastet, was das für eine Last für uns ist und was das für eine Befreiung ist. Und es ist so ein großer Unterschied, es wurde uns auch erzählt, es ist so ein großer Unterschied zwischen Überführung, dass Gott uns überführt und sagt, hier, da hast du einen Fehler gemacht, vielleicht solltest du mal Buße tun, oder Anklage und sagt, du bist ein schlechter Mensch deswegen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und die Überführung kommt von Gott und die Anklage kommt vom Teufel. Und das haben wir einfach auch gelernt. Und anders als man vielleicht gedacht hätte oder als man sich selber vielleicht einredet, war das nach dem Freitag nicht so, dass in der Gruppe sich jeder gehasst hat und sich aus dem Weg gegangen ist und gesagt, mit dir rede ich nicht mehr, was hast du denn gemacht? Sondern dass wir einfach in der Gruppe erlebt haben, wie viel Liebe wir füreinander haben oder wie viel Liebe uns Gott füreinander schenkt, wenn wir uns demütigen und wenn wir wirklich in Schwäche aufeinander zukommen. Ich glaube, nach dem Freitag haben wir uns alle noch viel mehr geliebt als vorher, weil wir einfach wussten auf einmal, die Menschen, die haben ihre Schwächen. Und jeder hat es, nicht nur ein paar, sondern einfach jeder hat es. Und ich meine, man braucht ja manchmal nur so auf sich selber gucken, wenn jemand ankommt und sich wirklich ernsthaft bei jemandem entschuldigt. Also wenn zu mir jemand demütig kommt und sagt, ey, ich hab da echt Scheiße gebaut, es tut mir leid, bin ich, glaube ich, der Letzte, der sagt, nee, hau ab, das will ich nicht hören. Ich glaube, wenn jemand demütig zu uns kommt, dann würden wir den niemals wegstoßen. Und genauso ist Gott auch. Wahrscheinlich noch viel liebender in der Hinsicht. Also, wie gesagt, das ist halt, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott dem Feind die Macht über uns entziehen will und Buße da einfach eine riesengroße Kraft drin ist. Und um genau das zu erreichen, und das erzähle ich nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe oder irgendwas, sondern das erzähle ich auch, weil ich es selbst erlebt habe und weil das wirklich eine Befreiung war und weil es einfach toll war. Und nach diesem Tag haben wir einfach erlebt, dass Buße ein normaler Bestandteil wurde von unserer ganzen Gruppe. Das für viele vielleicht sogar im ganzen Leben. Weil wenn man sich einmal, wenn man einmal seinen Stolz gebrochen hat vor Gott und sich demütigt, und auch vor den Menschen, dann ist es so viel leichter, auch in Zukunft mehr aufeinander zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Ich glaube, wenn man einmal diese Grenze überwunden hat und diesen Stolz gebrochen hat, dann ist es einfacher. genau. Ich wollte ein paar Fotos zeigen, um so ein bisschen so von unserem Dienst zu erzählen. Muss ich schnell mal gucken. Okay. Also, wie ich vorhin erzählt habe, ich zeige euch die Bilder, damit ihr einen kleinen Eindruck kriegt, wie so eine Jüngerschaftsschule aussieht, weil vielleicht ist ja der ein oder andere, der da dabei unter euch, der sagt, boah, das hört sich cool an, da habe ich vielleicht auch mal Bock drauf, sowas zu machen. Also, wie gesagt, nach diesen drei Monaten Lecture Phase, also Seminarwochen, ist es immer so, dass man einen Outreach macht, in oft dritte Weltländer, manchmal auch nicht, aber wir waren zum Beispiel in Indien gewesen und in dem Outreach, ist es dann halt so, dass man auch entweder, je nachdem, ob es in dem Land erlaubt ist, evangelistisch tätig ist bei uns ist es so gewesen, wir hatten verschiedene Dienste da, zum Beispiel könnt ihr sehen, waren wir in einem großen Rotlichtviertel gewesen, in Mumbai, und haben da einen Mann unterstützt, der da einen Dienst aufgebaut hat, der da so einen kleinen Kindergarten aufgebaut hat, wo er sich um die Kinder von den Prostituierten gekümmert hat, wo Prostituierte auch willkommen waren, wo man mit für sie gebetet hat, ihnen die Hände aufgelegt hat und einfach, wo er einfach diesen Dienst gemacht hat, und da haben wir ihn unterstützt drin, und das war halt, da seht ihr einmal das Rotlichtviertel, wo wir gearbeitet haben. Genau, das ist auch in dem Rotlichtviertel, das war halt diese dieser Raum, wo sich darum gekümmert wurde. Ihr seht, der ist sehr klein, der ist vielleicht so groß wie bei uns eine Küche oder sowas. Und da hat er wirklich diesen Dienst gestartet. Und wir haben zum Ende unserer, wir haben zum Ende auch eine Tour gemacht durch Gemeinden und haben halt auch für diesen Dienst gesammelt, dass der einfach auch wachsen kann und sich ein größeres Haus kaufen kann, weil einfach immer mehr Kinder kommen und immer mehr Prostituierte kommen, aber der Raum einfach nicht da ist. In dem Dienst war ich mit tätig. Das war ein Dienst mit Straßenkids, auch in Mumbai. Da waren wir zweimal die Woche. Einmal haben wir sie zu so einem Waschhaus gebracht, dass sie sich einmal die Woche duschen konnten. Und dann haben wir mit ihnen Cricket gespielt und haben immer im Anschluss an unsere Treffen haben wir immer kleine Andachten gemacht, haben für sie gebetet, haben Liederkreise gemacht, Gebetskreise und so kleine Andachten. Ja, das war auch sehr interessant. Das war ein anderer Dienst von uns. Da waren wir in einem Slum, wo die so in so Wellblechhütten, wie ihr da seht, eine Kinderarbeit gemacht haben. Wir haben mit denen Spiele gespielt, Bilder gemalt und auch immer in Verbindung mit so einer kleinen Andacht und auch christliche Lieder und so und um denen das so ein bisschen näher zu bringen. Und immer wenn wir den Dienst da beendet haben mit den Kindern, sind wir in verschiedene Häuser gegangen und haben mit den Leuten gebetet. Und da seht ihr zum Beispiel die Wohnung einer Familie. Da hinten seht ihr die Mutter, ganz hinten rechts. Und die hat 4 Kinder gehabt. Und das war deren einziger Raum. Also wir haben da kaum hingehockt, reingepasst und die schlafen da drin. Das ist wirklich Wahnsinn, unter welchen Umständen die da leben. Ja, das war ein anderer Slum. Da haben wir auch Andachten gemacht. Und ja, eigentlich immer so genau diese Ministries mit Gebet und Liedern. Genau, da waren wir an Weihnachten zum Carol singen, also sind in verschiedene Häuser gegangen und haben für die Leute gesungen und auch mit ihnen gebetet. Genau, und das ist jetzt wieder in Berlin. Das war vom diesjährigen Summer of Service. Dieses Jahr war ich wieder da und dann als Mitarbeiter habe ich mitgeholfen und einfach um euch so einen Eindruck zu vermitteln, wie Dienst aussehen kann, wie Dienst auf den Straßen aussehen kann. Das haben wir gemacht. Wir haben große Outreaches gemacht. Wir haben auf den Straßen getanzt und ihr seht schon im Hintergrund, dass wirklich viele Leute stehen bleiben, mit denen man dann wirklich die Gelegenheit hat zu quatschen und denen von Jesus zu erzählen. Und es ist halt genau so, also es gibt verschiedene Arten von Diensten, die wir gemacht haben. Das waren halt große Outreaches direkt am Brandenburger Tor, wo man dann wirklich durch Tanz, Theater, Musik zu den Leuten kommen konnte. Das war unser Straßenprediger. Der hat nachdem wir denn irgendwas aufgeführt hatten, hat er dann oftmals gepredigt direkt zu den Menschen. Also man kann schon sehen, dass es wirklich sehr, sehr viele Menschen anspricht und dass wirklich sehr, sehr viele Menschen stehen bleiben und zuhören. Und dass wirklich die Menschen schon ein Bedürfnis und eine Offenheit dem gegenüber haben. Vielleicht nicht alle, aber dass es wirklich das Bedürfnis gibt und dass man einfach was bewirken kann, dass man die Atmosphäre ändern kann, dass man echt so die ersten Schritte bei Leuten bewegen kann Richtung Glauben. Es gibt auch viele Leute, die sich auf solchen Einsätzen bekehrt haben, denen wir wirklich beten konnten, die ihr Leben Jesus gegeben haben, direkt da auf der Straße. Genau, und das war ein anderer Dienst, da haben wir nicht so einen großen Outreach gemacht, das war nur so ein kleinerer, da sind wir in einen Park gegangen, den ihr da sehen könnt, und das ist wirklich in Berlin so eine Drogenhochburg. Wir haben das echt gesehen, dass die Leute, ohne das groß zu verstecken, mit Drogen dealen und rauchen und keine Ahnung. Und da haben wir einfach so kleine Teams gestartet, die in diese Parks gehen, und wir haben da Kaffee und Kuchen verteilt und sind auf die Menschen zugegangen und sind einfach mit denen ins Gespräch gekommen, haben mit denen abgehangen, haben einfach Gemeinschaft mit denen gehabt. Und das ist eigentlich auch ganz wertvoll, diese kleinen Sachen, weil ich würde das sehr gerne noch ausbauen, diese Dienste, gerade in Berlin, weil man einfach merkt, man kann was bewirken, wenn es auch nur im Kleinen ist. Und man kann, so Kontakte aufbauen und einfach mit Leuten wirklich connecten und denen Jesus ein Stück näher bringen. Mal gucken, ein Bild habe ich, glaube ich, noch. Aha, nee, doch nicht. Ja, nee, genau. Das ist bloß einmal so, um euch so ein bisschen so ein bisschen die Arbeit von JMM näher zu bringen und einfach zu zeigen, was man machen kann, was möglich ist und was wir in Berlin auch machen. Und ich habe einfach, seit ich, wie gesagt, 5 bin und diesen Traum das erste Mal hatte, kommt der Traum zu mir zurück und ich werde ab November in die Mission nach Berlin gehen. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen, aber ich werde es auch nicht tun, weil ich einfach merke, dass Gott mich in der Mission haben will. Und ich sehe einfach die Not, die da ist. Und es gibt ganz viele verschiedene Dienste einfach, die ich gerne ausbauen möchte, wo ich einfach sehe, dass Gott mir ein Herz für die Menschen schenkt. Und und ich habe einfach gemerkt, dass Gott manchmal zum richtigen Zeitpunkt einfach Türen aufmacht, wie zum Beispiel mit der Universität bei mir. Manchmal ist es eben nur vorübergehend und das habe ich auch gemerkt. Und ich denke, dass das für mich eine Vorbereitungszeit gewesen ist, um mich auf diesen Dienst vorzubereiten, denn ich denke, ich hätte JMM nicht kennengelernt und ich wäre in diese ganze Schiene nicht reingekommen und ich hätte es nicht gelernt, wie es ist, aus meiner Komfortzone rauszutreten und zu sagen, okay, ich gehe alleine irgendwo hin und ich mache das jetzt. Und wie gesagt, ich denke, dass ich die Zeit in Greifswald, wo ich studiert habe, wirklich als Vorbereitungszeit gebraucht habe. Und ich denke wirklich, dass das mein Ruf ist. Und ich sehe einfach, wie viel Not da vorhanden ist. In Berlin gibt es 1% Christen. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich merke einfach auf den Einsätzen, ich komme mit den Leuten in Kontakt und ich sehe einfach, die Not ist vorhanden und die Fragezeichen bei den Menschen sind vorhanden und es bedarf einfach Leuten, die sich dem annehmen. Und es bedarf einfach, ich denke, das ist nicht nur in Berlin so, ich denke, das ist auch hier so. Ich denke wirklich, wenn man Gott fragt und ich denke, dass Gott Visionen hat hier. Ich denke, dass Gott Visionen hat in Berlin, dass es alles größer wird. Ich denke aber auch, dass Gott Visionen hat hier. Und ich möchte euch einfach wirklich, ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr... Wir haben vorhin Hosanna gesungen, wo das in dem einen Vers heißt, I see a generation rising up to take their stand. Und ich möchte euch echt ermutigen, das zu machen, weil es einfach wert ist und ich weiß, wie Gott die Sachen unterstützt. Was habe ich Angst gehabt manchmal und Menschenfurcht gehabt. Und wir haben in unserer Schule haben wir oft Einsätze gemacht. Wir haben jeden Dienstag sind wir auf den Alexanderplatz gegangen und haben da Einsätze gemacht und sind da, es war jeden Dienstag, es war egal, ob es geschneit hat, es war egal, ob es geregnet hat, oder ob die Sonne schien, wir sind immer da gewesen. Und ich denke, man konnte wirklich fühlen, nach ein paar Malen, wir haben die Atmosphäre da verändert. Und es ist einfach wichtig, auch wenn man Angst hat und auch wenn man in dem Moment dasteht und sagt, oh, sollst du die Person jetzt ansprechen oder nicht? Und oh, ich habe echt Angst davor, oh Gott, hilf mir mal. Wie gesagt, Gott denkt einfach größer und Gott hilft uns. Und ich möchte euch wirklich den Mut zusprechen. Ich möchte euch wirklich den Mut zusprechen zu der Generation, die aufsteht und wirklich ihren Stand zu nehmen und wirklich Gott zu den Menschen zu bringen, egal wie. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viel Kreativität, die Gott uns geschenkt hat, wo wir wirklich zu den Menschen gehen können. Und wie gesagt, ich habe es in Berlin gesehen und erlebt. Ich habe oft mit Ängsten zu kämpfen gehabt, aber ich weiß auch, dass Gott uns die Ängste nimmt. Und ich möchte euch einfach ermutigen dazu. Ich möchte euch wirklich den Mut zusprechen und wirklich sagen, dass es wert ist. Und ich glaube, dass,